einer neuen Folge Woman Coverage. Heute reden wir über der, die das Draft. Welcher Artikel der richtige ist, das werden wir heute wohl nicht klären. Aber wir werden euch versuchen, die Geschichte und mögliche Probleme aufzuzeigen und auch andere Fragen zu klären. Wie immer an meiner Seite ist heute auch wieder Tiziana. Hi Tiziana.
Hi Anna, hallo ihr Lieben da draußen.
Bevor wir in unsere Folge starten, wollte ich dich mal kurz was fragen. Und zwar, du hattest erst kürzlich ein neues Video auf deinem YouTube-Kanal veröffentlicht und dort hattest du einen sehr, sehr spannenden Gast mit dabei. Möchtest du uns kurz davon erzählen?
Ja, sehr gerne. Und zwar hatte ich Alexander Honig, den neuen sozusagen Quarterback der TCU, an der anderen Leitung. Und wir haben ein bisschen gequatscht. Und zwar ging es hauptsächlich um seine Zeit jetzt am College. Also er ist seit Januar eben an der TCU in Texas und ist einer von vier Quarterbacks. Und ja, ist eben Deutscher, deswegen fand ich es besonders interessant. Er kommt aus dem Raum Nürnberg und hat davor bei den Schwäbisch Hall Unicorns gespielt. Und ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil wäre natürlich schön, wenn ihr vielleicht einfach selber reinguckt. Aber er erzählt eben unter anderem davon, wie es ist, jetzt in Amerika zu studieren, was er überhaupt studiert, ja, wie es überhaupt dazu kam, dass er jetzt von so einem guten College geholt wurde, sozusagen, oder verpflichtet wurde. Und ja, einfach so ein bisschen über sein Leben vor Ort, was seine Erwartungen sind in sein erstes Jahr jetzt am College. Und ist echt sehr, sehr sympathisch, und sehr selbstsicher schon dafür, dass er erst 18 Jahre alt ist. Und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu reden.
Das klingt richtig, richtig gut. Wie findet man denn deinen YouTube-Kanal? Nach was muss man da suchen?
Genau, einfach Tiziana Höll meinen Namen eingeben, dann kommt ihr auf jeden Fall auf meinen Kanal.
Perfekt. Ich packe auf jeden Fall den Link dann auch noch in die Shownotes rein, direkt zu dem Video. Dann findet ihr das da auch super, super einfach. Dann würde ich sagen, starten wir mal und reden ein bisschen über den Draft generell. Der offizielle Name des NFL-Drafts ist Player Selection Meeting. Der Einfachheit halber werden wir es aber heute bei Draft belassen. Der Draft findet jährlich statt und dient der Neuspielerrekrutierung für die NFL. Die Reihenfolge legt sich dabei an dem Rekord des letzten Jahres in umgekehrter Reihenfolge fest. Das haben bestimmt viele von euch auch schon mitbekommen. Viele, die uns hören, werden das wahrscheinlich auch schon alles kennen. Wir wollten aber eben ganz, ganz, ganz bei den Grundkenntnissen anfangen, damit auch einfach neue Einsteiger in der NFL und im Football das auch mal alles hören. Den allerersten Draft gab es 1936, also der Draft findet tatsächlich schon eine ganz lange Zeit statt. Und natürlich haben sich einige Aspekte verändert, aber der Grundgedanke ist eben gleich geblieben, dass eben quasi das schlechteste Team aus der letzten Saison die Chance auf den besten Spieler sozusagen hat. Der Draft besteht derzeit aus 7 Runden und spannend ist es, dass die Arbeit von Vollzeit-Scouts erst seit Mitte der 40er Jahre gibt. Davor waren es eben vor allem Medien und Mund-zu-Mund-Propaganda, die für die getraftete Position eines Spielers mitverantwortlich waren. Heißt, der Spieler konnte richtig, richtig gut sein, wenn aber die Medien nicht wirklich über ihn geschrieben haben, dann war das eher schlecht für den. Und zwischen den 30ern und 60er Jahren fand der Draft an unterschiedlichen Orten mit NFL-Franchises statt. Von 1965 bis einschließlich 2014 wurde der Draft dann in New York City an unterschiedlichen Orten abgehalten. Und erst seit 2015 findet der Draft dann wieder an allen möglichen Orten statt und die Städte können sich eben auch darauf bewerben. Das hatte ich irgendwie so gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß auch nicht.
Hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Ich wusste, in den letzten Jahren hat es eben immer mal wieder gewechselt, aber dass die sich bewerben können, wusste ich nicht. Und ich wusste auch nicht, dass es so lange in New York war.
Da war ich auch so, bitte was?
Ja, voll. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wenn man Draft hört, dass man da sofort an New York denkt. Also ich jedenfalls. Nee,
und eigentlich denkt man das ja, dass das nach 50 Jahren, weiß nicht, so mit verwurzelt ist irgendwie.
Ja, also ich würde jetzt noch kurz ein bisschen was erzählen über den allerersten Draft. Und zwar war der ja eben, wie Anna gerade schon gesagt hat, 1936 am 8. Februar und ist eben gewesen im Ritz-Carlton Hotel in Philadelphia, also nicht New York. Da war es eben so, dass 90 Namen auf eine Tafel im Besprechungsraum geschrieben wurden. Und aus denen haben dann die Teams eben ausgewählt. Und es gab damals, hat Anna ja auch gerade schon erwähnt, keine Scouting-Abteilung. Deswegen wurde diese Liste mit den Namen eben einfach aus Printmedien, aber eben auch durch Besuche von lokalen Colleges, durch Teammanager beispielsweise oder eben auch durch Mundpropaganda, also sprich Empfehlungen von anderen Teammanagern generiert. Und im Gegensatz zu heute war der Draft sogar noch länger, also ging über 9 Runden. Und mit dem allerersten Pick, ich glaube, das wissen die wenigsten, wer das war. Das war ein Halfback mit dem Namen Jay Bearwanger. Und das Witzige ist aber, dass der eben seinen Vertrag nicht unterschrieben hat, weil also die Eagles konnten eben die geforderten $1,000 pro Spiel nicht zahlen. Und haben ihn dann gleich getradet mit den Bears. Und bei den Bears hat er dann aber auch keinen Vertrag unterschrieben, weil er gesagt hat, ja, nee, er bleibt lieber Amateurspieler und ja, will doch nicht professionell in der NFL spielen. Und damals hat er sich dann eben stattdessen für einen Platz im olympischen Team für die Sommerspiele beworben. Ja, so viel zum ersten Draft. Anna, kanntest du da die Historie schon so ein bisschen?
Tatsächlich überhaupt nicht. Und vor allem, ich finde es halt so verrückt irgendwie, dass so der allererste Spieler einfach den Vertrag nie unterschrieben hat irgendwie. Das ist so schräg.
Ja, und es ist auch witzig, wenn man sich überlegt, dass die das Geld, $1,000 pro Spiel, wenn man das mal hochrechnet, das wären ja dann bei 32, nee, wie viel Spiele gibt's? Pro Saison, jetzt bin ich gerade
16.
Ah ja, ja genau, dann wären es ja $16,000 gewesen und das konnten sie sich nicht leisten. Klar, muss man jetzt berechnen, damals ganz andere Zeit, Geld war noch was anderes wert, aber trotzdem verrückt.
Das ist richtig, richtig verrückt. Also
ich habe auch, weil ich über das Thema auch neulich ein Video gemacht habe über den Draft, habe ich auch gelesen, dass damals auch so Art Wanderzirkusse gab mit Footballspielern, bevor es eben so richtig die Liga halt gab, die dann wirklich von Ort zu Ort gezogen sind und dann da gespielt haben gegen
das
Geld.
Das ist ja auch okay, das ist ja auch schräg.
Ja, auch sehr witzig. Ja, bis heute hat übrigens nur eine Frau jemals versucht, der NFL beizutreten und das war Lauren Silberman. Das ist gerade mal, ja, 8 Jahre her, 2013 war das. Die war eben bei einem Tryout, bei einem Combine und hat aber davor noch nie gespielt und dementsprechend schief lief dann auch ihr Tryout. Ja, deswegen sagen halt viele, das war nur so ein Publicity-Stunt, um halt Aufmerksamkeit zu generieren, aber nicht wirklich, also wenn du noch nie davor gespielt hast, ist es natürlich eh schon mal schwierig.
Ja, also als ich das halt gelesen habe, ich habe halt wirklich versucht herauszufinden, hey, warum sind keine Frauen in der NFL, warum keine Frauen zumindest beim Combine, also irgendwie sowas. Und dann fiel halt eben nur dieser Name und es wirkt halt alles so irgendwie so shady und ich habe dann auch so ein paar, es gibt ja so Foren wie, weiß nicht, gutefragen.net oder sowas und sowas gibt's halt auch auf Englisch und da wurde dann auch die Frage gestellt, ja, warum spielt denn keine Frau in der NFL? Und darauf haben halt von den Antwortnamen her gelesen, gehe ich davon aus, dass es Männer waren, sehr, sehr oft drauf geantwortet. Ach ja, die Frauen, man sieht doch, die wollen das gar nicht, weil die machen ja beim Combine zum Beispiel gar nicht mit. Wo ich mir dann denke, ja, Moment. Ich glaube schon, dass es ein paar Frauen gibt, die in der NFL spielen wollten.
Ja, klar, aber wie gesagt, das fängt ja dann auch schon so früh an. Da musst du ja dann auch eigentlich schon in der Highschool halt auf dem Level competen und dich vielleicht auch nicht nur mit Frauen sozusagen duellieren, sondern ja dann auch wirklich mit Männern. Also wenn du nie lernst, in dem Kontaktsport halt irgendwie auf einer Augenhöhe zu spielen, woher sollst du
das
dann
ist
kommen?
Es halt. Ja, 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 das ist es halt. Genau, jetzt habe ich noch Fragen an dich, Tiziana. Und zwar, findest du den Ablauf des Drafts, also das beste Team der Saison darf zuletzt picken, fair generell?
Ja, finde ich schon fair. Also gerade, weil ich eben auch aus dem Bereich Fußball eigentlich komme, wo es halt echt inzwischen ja so ist, dass halt einfach sehr dominante Mannschaften gibt, die halt einfach extrem viel Geld zur Verfügung haben. Siehe Manchester City, Real Madrid, wie auch immer, gibt's ja inzwischen sehr viele. Und es zu so einer krassen Ungleichheit führt, finde ich es halt so echt angenehm, dass man halt einfach im durch den Draft halt, durch das ganze System schon sicherstellt, dass kein Team jetzt so komplett enteilen kann irgendwie. Also ich finde das schon ein gutes System. Es ist natürlich nicht ganz unkompliziert. Und klar, ein Spieler macht jetzt nicht ein ganzes Team auf einmal magically zum Super Bowl-Gewinner. Außer bei Tampa vielleicht. aber es ist einfach trotzdem, finde ich, ja, es macht halt einfach Sinn, dass auch beispielsweise die, die irgendwie in die Playoffs gekommen sind, relativ weit hinten erst picken dürfen, dass der Super Bowl-Gewinner als letztes picken darf und so weiter und so fort. Also finde ich schon gut.
Ich bin da auch bei dir, aber was ich mir dann immer denke, auch jetzt letztes Jahr zum Beispiel bei Joe Burrow, wo ich, der als erster Pick gegangen ist, da denke ich mir dann immer, hat jemand Bock, der so gut ist wie er, in so ein schlechtes Team zu kommen? Also, weil du ja eben sagst, es liegt nicht nur an einem Spieler und wenn dann zum Beispiel, ich bleibe jetzt beim Beispiel Joe Burrow, der in so ein Team kommt, dann habe ich immer das Gefühl, dass so viel von der Person erwartet wird, vor allem vom First Pick overall.
Ja, voll, den Gedanken hatte ich natürlich auch schon öfter, dass ich mir dachte, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwie der Spieler wäre, du musst ja dann auch irgendwie mega happy tun und irgendwie dich freuen und lachen und so. Und natürlich wissen die aber ja schon Monate davor, dass sie zu diesem Team kommen werden. Deswegen ist es ja dann nicht so die krasse Überraschung, wenn dann tatsächlich der Anruf kommt. Und es ist halt einfach so. Also ich glaube, so hat doch jeder angefangen. Außer klar, du, also später wirst du dann vielleicht noch getradet oder so und hast dann nochmal die Chance auf ein anderes Team. Aber es gibt halt ja auch wirklich Spieler, die bei einem schlechten Team angefangen haben und dann einfach das Team hat sich entwickelt, wurde besser oder du warst einfach so eine krasser Spieler, dass du halt einfach das ganze Ruder rumgerissen hast. So, das ist natürlich auch krass.
Total.
Aber ja, also ich weiß voll, was du meinst. Ich denke mir das auch oft, dass irgendwie du bist ja das größte Talent, auch jetzt dieses Jahr Trevor Lawrence und dann, ja. Naja.
Gucken wir mal, was passiert. genau, und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich konnte keine Quellen finden, dass eben die besagt, dass Frauen nicht am Draft teilnehmen dürften. Und trotzdem gibt es bisher eben keine Frauen. Findest du das seltsam und denkst du, es könnte sich was ändern? Und wenn ja, wie?
Ja, habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Ich finde, da müsste sich auf jeden Fall schon früher was ändern. Also sprich, schon eigentlich bei Kindern anfangen, bei Mädchen, die zu fördern, dann eben in der Highschool eigentlich auch schon vielleicht gemischte Teams mal irgendwie fördern, weil nur so geht's ja dann irgendwie am Ende auch. Und man muss ja auch nur gucken, im College-Football gibt's ja außer Kickerin echt eigentlich auch mit einer Ausnahme fast keine Frau, die halt wirklich auf dem Level wie ein Mann spielt oder auch auf einer Position, die einfach Körperkontakt fordert. Mhm. Einzige Ausnahme eben Toni Harris, die ja jetzt eben, ich glaube, sie ist Running Back, ja, soweit ich weiß, genau.
Ich bin sehr großer Fan von ihr, sie ist so toll.
Ja, ich bin auch großer Fan und ich habe auch vorhin nochmal nachgeguckt, sie ist ja 2019 ins College rein. Das heißt, es wird bei ihr wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber es wäre halt einfach so cool, wenn sie tatsächlich mal in den Draft kommen würde. Und die Chancen stehen ja vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich habe sie jetzt noch nicht spielen sehen oder so. Hat die schon tatsächlich irgendwie Spieleinsätze gehabt im College? Weißt du das?
Ich glaube noch nicht. Also es gibt ganz, ganz viele Werbevideos mit ihr und so, aber ich meine, die hätte noch nie richtig gespielt.
Ja, das ist natürlich auch was man nicht vergessen darf, dass beim Draft, du kannst dich zwar anmelden, aber es melden sich ja so krass viele Spieler an und es werden schlussendlich halt nur eine ganz kleine Anzahl von Spielern tatsächlich gepickt. Von dem her, vielleicht probiert sie ja sonst ihr Glück auch einfach als Free Agent danach, als undrafted Free Agent. Und genau, von dem her, ich glaube, wie gesagt, man müsste einfach viel früher ansetzen. Dann würde das auf jeden Fall auch sich irgendwann ändern. Aber ja, ist noch ein langer, langer Weg.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist noch ein richtig, richtig langer Weg. Weil, wie du schon sagst, man so früh ansetzen muss und ich glaube, sich halt auch Dinge in Köpfen einfach verändern müssten, also so generell in der Gesellschaft. Weil halt ganz, ganz viele, glaube auch, wie gesagt, ich habe da echt viele Kommentare auch im Internet gelesen, wo es halt dann auch darum ging, so von wegen, ach ja, Frauen wollen das doch gar nicht. So.
Es wäre ja auch mal beispielsweise ein schöner Ansatz, wenn man sagt, man macht eine wirklich ernstzunehmende Frauenliga, und nicht immer nur diese Lingerie-Geschichte da.
Ja, also es gibt ja die Liga in Deutschland zum Beispiel, die finde ich echt gut und echt spannend und verfolge ich auch super gern. Aber gerade in Amerika gibt es zwar auch eine, die haben auch eine gute Fanbase, aber halt nichts, was an NFL oder sowas rankommt irgendwie. Okay. Dann, genau, wenn wir jetzt schon dabei sind, kurz die Regeln für den Draft, wie man da reinkommt. Also Spieler müssen mindestens 3 Jahre, seit 3 Jahren die Highschool verlassen haben. Die sind dann für den Draft zugelassen. Die Regeln schreiben nicht vor, dass ein Spieler ein College besucht haben muss. Das hatte ich, also ich dachte halt irgendwie auch eigentlich dumm, das zu denken, weil man weiß, dass es Spieler gibt, die nicht auf dem College war. Aber irgendwie war für mich so, ja, NFL-Spieler war auf einem College. Muss aber nicht so sein. Ist aber eben in den meisten Fällen so, dass die Spieler College Football gespielt haben, meistens in Amerika, gelegentlich auch in kanadischen Universitäten. Und ein paar Spieler werden gelegentlich auch aus anderen Football-Ligen, wie zum Beispiel der Arena Football League, Canadian Football League oder der German Football League ausgewählt. Tiziana, was sagst du denn zu den Regeln und findest du, hier sollten andere Regeln gelten?
Nee, eigentlich finde ich gut, dass die Spieler meistens auch im College waren. Also sagen wir mal, bestimmt, weiß ich nicht, 95% der
Würde
Spieler
ich auch
sind ja
sagen.
davor
Ja.
am College. Und da hatten wir ja schon mal in der früheren Folge auch drüber gesprochen. Ich finde, es gibt halt einfach den Spielern auch noch mal eine gewisse Absicherung, dadurch, dass die halt alle einen College-Abschluss haben. Das ist sicher eine harte Zeit, weil wenn man sich überlegt, du bist Profi-Athlet und gleichzeitig musst du noch einen Abschluss machen, das ist schon heftig. Und vielleicht arbeiten die einen oder anderen auch noch, weil sie halt einfach ein bisschen Geld noch dazu verdienen wollen. Aber genau, ich finde es auf jeden Fall gut. Das ist ja beispielsweise wieder Vergleich mit der Bundesliga. Da ist es ja nicht der Fall, dass du einen Abschluss brauchst. Und ich finde einfach, man fällt halt weicher so. Also für den Spieler ist es auf Dauer gesehen, also aufs restliche Leben auf jeden Fall finde ich gut. Aber okay, das ist ja an sich gar keine Regel, haben wir ja gerade gelernt. Nee, genau. Und sonst die Regeln vom Draft finde ich gut. Klar, das ist schon ein ordentlicher Regelkatalog, wenn man sich den mal durchliest. Auch eben, wie viel Zeit hat ein Team zum Picken? Was sind auch die Trades? Also was da alles sozusagen für Regeln gibt und nee, aber ich finde es gut, dass es da alles so gewisse Voraussetzungen halt gibt, an die sich dann aber auch eben alle halten und ist halt auch einfach sehr fair dadurch, dass es halt auch, also es ist nicht chaotisch oder so, finde ich, weil jeder weiß so, was ist sein Platz und wie läuft es ab. Es läuft jedes Jahr gleich ab. Und genau, dadurch ist es sehr strukturiert und ja, nee, würde ich so lassen auf jeden Fall.
Das ist doch schon mal gut. Dann sprechen wir mal über das liebe Geld. Die gedrafteten Spieler erhalten Gehälter, eben die ihrer Position entsprechen, für die sie gedraftet wurden. Spieler in der ersten Runde, die erhalten, ich würde jetzt mal sagen, natürlich das höchste Gehalt und Spieler, die in der letzten Runde gedraftet wurden, das niedrigste. Es gibt sozusagen eine Gehaltsskala für gedraftete Rookies. Und nach dem Draft können nicht gedraftete Rookies einen Vertrag mit einem beliebigen Team der Liga unterzeichnen. Und diese Rookie-Free Agents werden eben leider normalerweise eben nicht so gut bezahlt wie gedraftete Spieler. Und die meisten von denen unterschreiben eben das festgelegte Rookie-Minimum und einen ganz, ganz minimalen Signing-Bonus.
Genau, und ich habe uns mal rausgesucht, was die Spieler letztes Jahr im Draft, also die 6 besten Picks, nee, sorry, erster, zweiter, dritter und sechster Pick, was die gekriegt haben. Und fangen wir doch gleich mal an mit Joe Burrow, genau, Quarterback, der bei den Bengals gelandet ist. Der hat eben ein Gesamtgehalt von knapp 36 Millionen US-Dollar bekommen. Dann der zweite Pick, Chase Young, der ja bei Washington inzwischen ist, hat dann ein Gesamtgehalt von 34 Millionen Dollar bekommen. Und das Krasse bei ihm ist es eben, dass es voll garantiert ist. Genau, dritter Pick, Jeff Okuda von den Lions hat nur ein bisschen weniger gekriegt als der zweite Pick, und zwar 33 Millionen Dollar. Und Justin Herbert, der ja wirklich sehr, sehr gut performt hat in der letzten Saison, hat bei den Chargers ein Gehalt von 26 Millionen US-Dollar bekommen. Also wir reden jetzt immer vom Gesamtgehalt. Und man kann sagen, dass die Erstrunden-Picks so zwischen 10 und 36 Millionen US-Dollar bekommen. Also der letzte Pick in der ersten Runde letztes Jahr war Edwards-Helaire, und der hat um die 10 Millionen bekommen. Der war ja bei den Chiefs dann. Und die unterschreiben immer einen Vertrag über 4 Jahre.
Findest du die Gehälter denn gerecht, oder sollten sich daran noch was ändern?
Ich finde, das ist ehrlich gesagt schon sehr, sehr, sehr viel Geld für jemanden, der Anfang 20 ist, der davor wahrscheinlich noch nie ansatzweise so viel Geld bekommen hat, weil die kriegen ja im College nicht viel. Und auf einmal hast du Millionen. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt denen ausbezahlt wird, ob die das, ich schätze, die bekommen das in Tranchen, also keine Ahnung, immer einmal pro Jahr kriegen sie eine gewisse Summe. Ist jetzt nur eine Vermutung, weiß ich nicht genau. Aber nichtsdestotrotz, selbst beim letzten Pick in der ersten Runde reden wir hier noch von 10 Millionen Dollar.
Das ist halt schon verrückt, Zahlen.
Ja, ist verrückt. So viel werden die meisten Menschen nie in ihrem Leben verdienen. Und von dem her, ich finde, die ackern sich fast zu Tode davor, die Jahre. Also es ist schon irgendwie verdient. Und wir reden eben ja hier auch über 4 Jahre. Und wenn jemand irgendwie nach einem Jahr komplett explodiert, dann ist der eigentlich schon unterbezahlt im Vergleich, also im Liga-Vergleich. Von dem her, glaube ich, ist es am Anfang sehr viel. Und fragt man die Spieler vielleicht nach 4 Jahren dann nochmal, dann sagen sie vielleicht schon, hätte auch mehr sein können. So. Aber es ist auf jeden Fall genug Geld. Mir tun eher die Spieler leid, die halt in der 2. bis 7. Runde weggehen, oder eben die wirklich nicht gedraftet werden, weil da sprechen wir dann wirklich von Hungerverträgen. Da geht es ja teilweise echt nur um Hunderttausende, die bekommen. Und ich finde, das ist dann auf jeden Fall schon nochmal was anderes, wenn du dann eben auch in einem Team bist und du weißt, was deine Teammates so an Geld verdienen, und du bist irgendwie da mit deinen paar Kröten, in Anführungszeichen. ich glaube, sowas kann schon auch zu Unmut führen.
Ja, total. Also, aber ich denke mir halt auch, selbst wenn First Pick overall klar viel, viel Geld bekommt, aber wenn der halt 2 Jahre richtig geil spielt und dann aber halt trotzdem deutlich weniger verdient als andere Quarterbacks, die ja vielleicht schlechter sogar spielen, die aber eben nicht gerade eben aus dem Draft raus sind. Ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen dieses, weil die halt 4 Jahre auf diesen Verträgen festsitzen oder 3, wenn sie später gedraftet sind. Das ist das, was ich so ein bisschen schwierig sehe irgendwie.
Ja, voll. Nee, eben, das meine ich ja eben. Es kann sich sehr gut für dich rauszählen sozusagen. Also wenn du halt einfach echt nicht gut spielst und kriegst trotzdem das Geld, ist natürlich geil für dich so. Aber andersrum geht's halt eben auch. Und deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass hier irgendwie ein Philipp Lindsay, den ich immer sehr gerne als Beispiel nehme, aber dass der hat ja einfach bei den Broncos fast gar nichts bekommen als undrafted Rookie. Der hat jetzt eben bei den Texans sehr kürzlich unterschrieben für 1 Jahr und bekommt da irgendwie 3 Millionen Dollar. Das heißt, der kriegt einfach viel weniger als beispielsweise ein Edwards-Helaire letztes Jahr. Okay, bei dem geht's ja wiederum auch auf 4 Jahre runter, aber trotzdem, der würde ja dann aufs Jahr gesehen 2,5 Millionen bekommen. So, also, und ein Lindsay hat sich ja schon bewiesen in den letzten Jahren so und ein Standing-Up arbeitet. Deswegen, ich glaube, der echte Markt da draußen ist dann teilweise schon echt viel brutaler und viel leistungsabhängiger einfach.
Ja, verstehe ich. Gut, dann reden wir noch mal über den Draft dieses Jahr. Der Draft dieses Jahr wird vom 29.04., gar nicht mehr lange hin und ich freue mich mega drauf, bis zum 1.05. in Cleveland stattfinden. Und bisher, alles was ich lesen konnte, ich war heute noch mal auf der Seite von der NFL, wirklich vor Ort. Der Commissioner wird während des NFL-Drafts die Draft-Picks persönlich auf der Hauptbühne vorlesen. Und wird Gäste geben, geimpfte Gäste von jedem Team, die dürfen mit dabei sein, eine bestimmte Anzahl. Die Anzahl konnte ich jetzt nicht genau rausfinden, das war von Quelle zu Quelle ein bisschen unterschiedlich. Und die NFL plant beim NFL-Draft die gleichen Maskenregeln, Social Distancing und Reinigungsprotokolle zu verwenden, wie es eben beim Super Bowl der Fall war. Dazu zwei Fragen an dich. Wie fandest du den Online-Draft letztes Jahr? Und findest du es okay oder richtig, dass es dieses Jahr einen, ich sag jetzt mal, normalen Draft gibt, der nicht online stattfindet?
Jetzt erstmal zur ersten Frage, also wie ich den letzten Draft fand. Ich fand den eigentlich ganz witzig. Man hat ja ziemlich viele private Einblicke bekommen bei den Leuten.
Oh ja.
Teilweise aus dem Keller raus, dann aber irgendwie auch eben mit Familie, irgendwie die Kinder saßen dabei, der Hund saß daneben.
Also nur echt der Hund saß da.
Ja, genau. Halt auch sehr so menschlich einfach, weil man gemerkt hat, das sind alles nur Menschen, die haben alle irgendwie ein Privatleben. Genau, deswegen fand ich das eigentlich mal ganz erfrischend und es war auch einfach auch angemessen, finde ich, im Kontext. Damals hatte ja die Pandemie gerade erst begonnen und auch in Amerika waren ja die Zahlen da, glaube ich, extrem hoch und von dem her alles andere wäre einfach auch gar nicht machbar gewesen, beziehungsweise absolut unverantwortlich. Von dem her fand ich es okay und ist es ja doch eh oft so, dass die Spieler nicht alle vor Ort sind. Deswegen, das fand ich gar nicht so anders als sonst, dass die ja oft irgendwie nur angerufen werden und dann sieht man die mit einer Cam irgendwie, mit ihrer Familie. Ich glaube, es ist halt ein riesiger Aufwand auch gewesen, technisch, so stelle ich mir das halt
das
vor. Also wenn
das
man sich überlegt, dass alleine schon manche Firmen Schwierigkeiten haben, Homeoffice überhaupt irgendwie möglich zu machen. Die mussten da überall Kamerateams hinschicken und irgendwie schauen, dass alle eine gute Verbindung haben und so. Mhm. Ja, schon krass. Genau, und wie ich das finde, dass er dieses Jahr richtig stattfindet. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich habe gehört, in einem amerikanischen Podcast haben sie drüber gesprochen, dass die NFL damit auch so ausdrücken will, also sozusagen die Zielgruppe des älteren weißen Mannes ansprechen will und die animieren will, sich impfen zu lassen, weil die scheinbar aktuell die größte Gruppe sind, die scheinbar sich nicht impfen lässt, also Republikaner, weiß, alt. Und die wollen sich scheinbar irgendwie im Zuge von dem Draft eben, dadurch, dass da wohl eben auch so Zuschauer gewisse Privilegien haben, die andere halt eben nicht haben und da vielleicht dann auch vor Ort eingeladen werden, sollen die eben halt bisschen animiert werden, sich impfen zu lassen, was ich ganz cool finde. Und es soll übrigens sich wohl auch in der kommenden Saison dann so weiter fortsetzen, dass die dann eben auch teilweise vor Spielen wollen sie irgendwie auch so Impfzelte aufbauen und so weiter und so fort. Also ich glaube, die NFL arbeitet da gerade an einem Konzept, wie sie Leute zum Impfen bewegen kann.
Finde ich auf jeden Fall, also interessanter Weg, dass sie das so machen. Mich hat nur eben die Aussage irgendwie, die vor 2-3 Wochen gefallen ist von Goodell, dass die NFL dieses Jahr vor vollen Stadien stattfinden wird. Bisschen schockiert, muss ich sagen.
Ja, wobei man ja sagen muss, dass die ja aktuell teilweise schon echt 16-Jährige impfen. Also die sind ja echt schon ordentlich weit in ihrer ganzen Impfkampagne. Muss man halt gucken. Also Herdenimmunität wird ja scheinbar so ab 60-70% irgendwie erreicht. Ich finde es auch krass, aber wenn ich dann höre, dass irgendwie die EM 2021 jetzt verlangt von gewissen Städten, dass da irgendwie auch Zuschauer in den Stadien sind und wenn man sich dann anguckt, wie in Europa die Lage gerade ist.
Okay, ja, das wusste ich nicht.
Hast du nicht gelesen? Ja, scheinbar irgendwie verlangen sie das jetzt auch von München, dass wenn da irgendwie Spiele ausgetragen werden, dass dann auf jeden Fall auch Zuschauer zugelassen werden müssen in den Stadien.
Okay, also für alle, die das vielleicht nicht wissen, also so Städte, ich wohne ja hier in Bayern, Augsburg und Co. sind bei einer 200er-Inzidenz. Also
Genau.
Spannend.
Ja, ist auf jeden Fall spannend und hat auch ein großes, eine große Schockierung bei den Leuten irgendwie ausgelöst, weil wir halt einfach hier gerade wirklich mit der Pandemie kämpfen jeden Tag und irgendwie man darf nichts machen und dann heißt es auf einmal, ja, aber Fans in den Stadien sollen zugelassen werden. Also ja, deswegen, da finde ich ehrlich gesagt die NFL im September in Amerika schon realistischer als bei uns im Juli, August oder auch Tokio oder so, finde ich auch krass. Also ja. Nee, aber von dem her, ich freue mich da eigentlich schon drauf, dass da wieder so ein bisschen Normalität einkehrt und ich bin auch gespannt zu sehen, wie viele Fans tatsächlich jetzt bei dem Draft dann vor Ort sein werden.
Da bin ich auch richtig, richtig gespannt.
Hättest du es denn lieber online gesehen, noch ganz kurz?
Ich glaube schon. Einfach vom Gefühl her, weil wir halt gerade so, weil Amerika ist ja immer ein bisschen hinter uns mit den Zahlen. Wir waren vor einem Monat nicht in der dritten Welle, jetzt sind wir's. Deswegen ist halt, weiß ich halt nicht, und gerade mit den ganzen Mutationen, wo ja jetzt auch immer mehr die Befürchtung besteht, vielleicht reicht das Impfen nicht aus, vielleicht brauchen wir eine höhere Prozentzahl, um überhaupt eine Herdenimmunität zu erhalten. Also das ist halt das, wo ich mir gerade denke, wäre es nicht sicherer gewesen, weil, also jetzt ganz blöd gesagt, da kommt eine neue Art und in 2 Wochen haben die so eine harte Inzidenz, dass sie halt den Vor-Ort-Draft nicht machen können, dann können sie es halt auch nicht mehr virtuell planen. Also weil so schnell kriegen sie das, glaube ich, nicht gemanagt.
Ja.
Das ist halt das.
Ja, ist schwierig. Am Ende des Tages finde ich, dadurch, dass es ja auch schon wieder Spiele gab in der letzten Saison, ist man da auch schon so ein bisschen abgestumpft irgendwie.
Das stimmt auf jeden Fall. Und ich finde halt, das Konzept, was, also nicht, dass die Menschen im Stadion sich richtig verhalten, weil da waren ganz, ganz viele Leute, wo du gesehen hast, okay, die tragen jetzt gerade keine Maske, aber die Gedanken, die NFL da reinsteckt, die finde ich gut. Also wir hatten da ja auch schon drüber geredet, was die NFL alles für Regeln hat und Reinigungsprotokolle und weiß der Teufel was. Also ich glaube, die NFL steckt da schon sehr viel Gedanken rein, nur man bräuchte halt die Menschen und die Zuschauer, die vor Ort sind, die halt mitziehen. So.
Genau, und das kannst du ja nicht für sie übernehmen in dem Sinne.
Ja, genau. Es bleibt spannend auf jeden Fall.
Ja, deswegen schaltet auf jeden Fall am 29. April mal rein, alleine, um sich das ganze Spektakel mal anzugucken.
Wirst du es dir dann anschauen?
Ja, die erste Runde werde ich mir anschauen, den Rest werde ich dann nur irgendwie zusammengefasst oder wie auch immer, also nicht live.
Ja, die erste Runde werde ich mir, glaube ich, auch mal gucken, wie das mit meiner Arbeit so zusammenfällt.
Ja, ich habe ja das große Glück, dass ich donnerstags und freitags immer freiberuflich arbeite. Von dem her kann ich da auch mal später aufstehen.
Auch nicht schlecht. Genau, jetzt noch die letzten Infos für den diesjährigen Draft. Und zwar, wir haben auch aberkannte Picks. Und zwar haben die Patriots ihren 77. Pick verloren aufgrund von illegalen Filmen der eigenen TV-Crew bei den Spielen der Cincinnati Bengals gegen die Browns im Dezember 2019. Das ging ja auch richtig durch die Presse. Also ich glaube, dass das passiert ist, das werden einige auf dem Schirm haben. Und dann gab es eigentlich noch die Info, dass die Raiders und die Saints auch ihre Picks verlieren. Und zwar die Raiders ihren sechsten Runden-Pick und die Saints ihren 7. Runden-Pick. Aber in den neu veröffentlichten Draft-Pick-Releases sind die wieder ganz normal drin mit ihren Picks. Also anscheinend haben die ihre Picks behalten.
Sehr seltsam, ja, und sehr undurchsichtig oft auch.
Ja, voll. Und vor allem, ich fand das halt schon wichtig, dass, also weil die zwei Teams hätten ihre Picks verloren wegen, dass die Covid-Protokolle nicht eingehalten wurden. Und ich finde es halt schon, also klar, die Teams hatten auch alle Geldstrafen bekommen oder so, aber so ein verlorener Draft-Pick, der tut, auch wenn es 6. oder 7. Runde ist, aber der tut halt schon auch weh. Deswegen finde ich das ein bisschen schwer, dass man das nicht gemacht hat. Bisschen fragwürdig.
Ja, komisch einfach irgendwie. Da frage ich mich echt immer so, dass es dann auch gar nicht kommuniziert wird. Aber vielleicht gibt es ja da draußen Raiders oder Saints-Fans. Wenn ihr da was wisst, dann kommentiert da gerne mal oder schickt uns eine Nachricht per Twitter. Woman Coverage heißen wir da, wie der Podcast eben auch. Und das würde uns nämlich wirklich mal interessieren, wenn ihr da irgendwelche Infos habt.
Oder auch, wie sich das für euch anfühlt, dass die Picks jetzt doch bei euren Teams geblieben sind. Also genau. Kann man ja so sehen.
Sag mal, Anna, die Seahawks haben gar keinen Erstrunden-Pick, oder?
Ja, hau rein. Nein.
Nein. Ich frag nur, weil ist es dadurch für dich eigentlich die erste Runde nicht so ein bisschen uninteressant?
Nee. Ich lieb den Draft um des Drafts willen tatsächlich. Klar ist es nochmal was anderes, wenn das eigene Team da nochmal pickt. Aber die Seahawks haben die letzten Jahre eh immer aus der ersten Runde rausgetradet. Also ich bin's gewohnt.
Ja. Ja, wir haben ja seit Ewigkeiten mal wieder einen Top-10-Pick, also die Broncos an 9. Und da bin ich jetzt schon ziemlich aufgeregt, muss ich sagen, weil es ja auch Gerüchte gibt, dass sie vielleicht nach vorne traden könnten an Nummer 4 mit den Falcons. Und ja, da bin ich echt gespannt, was. Und ich kann auch echt immer noch nicht sagen, was sie dann schlussendlich machen. Also es gibt so unterschiedliche Ansätze und deswegen bin ich echt gespannt dieses Jahr, was da passiert.
Was würdest du dir wünschen, würdest du dir wünschen, dass sie vortrainen auf 4?
Ach, ich weiß es nicht. Ich finde, sie hätten jetzt in der Free Agency sozusagen einfach zuschlagen sollen bei einem erfahreneren QB. Haben sie nicht. Und jetzt bist du eigentlich in der Position, dass du fast dir einen QB holen musst, auch wenn es ein Rookie ist. Und ich meine, die QB-Class ist relativ stark, muss man echt sagen. Aber ich war eigentlich nie so ein Fan davon, von dem Gedanken, jetzt wieder einen Rookie zu holen, weil Locke einfach selber noch für mich ein Rookie ist. Also zwei Rookies sozusagen zu haben, die eigentlich keinen Peil haben von nichts. und keine Erfahrung vor allem. Großes Talent bestimmt, aber halt einfach keine Erfahrung. Finde ich schwierig, aber es sieht fast danach aus. Also warten wir es ab.
Wird spannend.
In der nächsten Folge können wir ja dann auch lösen, sozusagen. Stimmt.
Sind wir da dann schon danach? Ist die nächste Folge schon danach? Ah ja, stimmt. Genau. Also bei den Seahawks, die haben diesen Draft eh nur 3 Picks. Also von daher, das wird relativ wenig, was die Seahawks da veranstalten werden.
Ja gut, ihr habt ja eh ein starkes Team, also...
Ja, aber es könnte schon besser sein.
Kann immer. Also ich meine, also Luft nach oben ist immer.
Das stimmt. Gut, dann war's das. Tiziana, hast du noch irgendwas zu sagen?
Nee, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Draft. Und wie gesagt, lasst uns gerne mal wissen, ob ihr zufrieden wart mit euren Teams, ob ihr euch was anderes gewünscht hättet. Und falls ihr Themenvorschläge habt für kommende Sendungen, auch sehr gerne.
Genau, dann schickt die uns auf jeden Fall am besten über Twitter oder auch per Mail. Alle Infos dazu findet ihr dann auch nochmal in den Shownotes und eben auch den Link zu Tizianas Video, was ihr euch unbedingt anschauen solltet und generell ihren Kanal abonnieren solltet.
Oh, vielen Dank.
Also dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.